I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kuckuck.
Loch. Eddie ist nicht da, ist krank. Hört man.
Husten. Tragisch.
Ja, hat Husten, ja. An dieser Stelle gute Besserung. Wir sind zu dritt.
Gute Besserung, Eddie. Wir Hallo. Sind da.
Hallo Leute, gut gelaunt.
Wie geht's euch? Georg und Jochen. Hallo.
Abgesehen davon, dass es hier wieder anfängt zu schiffen, geht's mir ganz gut.
Super. Und bei dir, Georg, alles fein?
Alles gut. Ich habe wenig Gründe zu klagen.
Das ist gut, weil ich dich ansprechen muss auf Folge 261 von Podcast ohne richtigen Namen namens Glasfaser. Ja. Wo du gleich in der Einleitung eine für mich sehr wichtige Information platzierst, nämlich neulich, als ich so eine Dating-Sendung gesehen habe und ich dachte, ja, he's back in the game.
Ich war nie raus aus dem Game.
Sehr, ich ja schon, aber ich bin auch wieder drin. Love is blind, der Typ, der alles abwäscht, ne? Meine Güte, da ist was los. Also daran könnt ihr erkennen eigentlich, dass ich einen etwas härteren Fall vor der Nase hatte, weil ich das zum Ausgleich brauchte und mich dann sehr gefreut habe, dass ich mich da mit dir wieder austauschen kann.
Aber warst du nicht auch einer von den Menschen, der während des Schauens der Folgen so sauer wird, dass er es ausmachen muss?
Ja, oder ich muss dann aufstehen und so Mann sagen einfach. So Mann, das merkst Jetzt, du doch.
Mal ganz kurz, ich kenne diese Serie nicht. In drei Sätzen, worum geht's?
In drei Sätzen treffen sich Menschen, die sich nicht sehen, in so Panels und lernen sich kennen und versprechen sich dann, sich zu heiraten, ohne sich vorher gesehen zu haben. Unterhalten sich, ich glaube, 10 Tage oder so.
Okay.
Keine Ahnung, ja,
ein paar Tage.
Amerikanische Serie oder was?
Ja.
Mhm. Weil der Teil ist eigentlich auch größtenteils irrelevant für die Serie, weil die lernen sich halt irgendwann kennen und ab da wird sich quasi angezickt oder gut verstanden, wie bei jedem anderen Pärchen auch.
Genau. Und dann wird so verhandelt, ne? Was man wie gerne hätte auch. Und,
ja. Und mein Tipp an alle da draußen, wenn ihr bei so, auch wenn das so banal klingende Dinge sind, wie aufgeräumt es sein muss, wie sauber es sein sollte in der Wohnung, kategorisch euch unterscheidet, werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zusammenpassen und es wird ständig deswegen Streit geben.
So. Habt ihr alle gehört, was Georg gesagt hat? Und er sagt in dieser Folge von Porn noch viel bessere Sachen, wo ich dachte, ich werde Georg für immer folgen. Mit einer warmen Stimme sagst du so, es ist alles eine Frage des Hirns.
Ich weiß ja nicht, zu dem
Anderer Zusammenhang
nicht
ich verrate den nicht. Da müsst ihr schon alle da draußen diese Folge.
Wir wollen nicht spoilern. Aber dieses, es sei denn natürlich, man ist jemand, der etwas gut über 35 Jahre in sich hineinfressen kann. Dann funktioniert das vielleicht ganz gut, dass man selber gerne möchte, dass keine Fingerabdrücke auf dem Kühlschrankgriff sind. Der andere Mensch aber sich, sagen wir mal, einen Scheiß dafür interessiert, auf einem fucking Kühlschrankgriff ein fucking Fingerabdruck ist.
Manche haben auch zu tun. Weißt du? Aber gut. Und ich mag noch einen, ich muss noch einen spoilern, weil Jochen macht ein Thema auf, das leitet der in der letzten Folge Porn ein mit zum Beispiel Bonbons. Ja. Und dann ist erstmal Stille. Und was dann kommt, das müsst ihr euch anhören. Ich finde es, ihr habt richtig gelacht gerade.
Marktlücke, sag ich nicht. Marktlücke.
Ich muss nur was sagen, wir haben nämlich 284 tolle Leute auf Steady, die uns unterstützen und einer davon Dankeschön. Lässt euch und uns herzlich grüßen, der ist neu dabei und der hat in 3 Wochen alle unsere Folgen gehört.
Geil.
Und wisst ihr wobei?
Warte.
Beim Arbeiten. Putzen.
Beim Arbeiten, okay. Was macht er denn?
Der Jonathan, der macht gerade seinen Meister, seinen Gewandmeister, und zwar in Hamburg, und näht seine Meisterstücke, und dabei hat er komplett vorn gehört.
Moment, Gewandmeister, der macht Gewänder, oder gehören da auch Sakkos dazu und Anzüge? Ich habe
nicht mehr gegoogelt, aber vielleicht, Jonathan, schreib uns noch mal, krass, was genau das ist.
Dass es sowas gibt?
Fürs Theater oder wo, was
ist denn ein Gewandmeister? Folge 81, also in der Wand alle gehört. Das heißt, 27 Folgen pro Woche, ungefähr 1,5 Stunden pro Folge, kommt genau hin. Die gesamte Arbeitszeit über.
Cool, ne? Ich würde gerne mal die Stücke sehen, die er während des Hörens geschneidert hat. So, ein Arm fehlt.
Also er schreibt uns jedenfalls, er findet unsere Chemie fantastisch. Das freut uns natürlich doll und schickt ganz viel Liebe, denn er kommt auch überdies aus Herford, das ist in meiner alten Heimat. Und kann gut verstehen, dass Menschen, die nicht aus OWL kommen, nicht nachvollziehen können, warum zum Beispiel ich immer alle Größen mit Bielefeld vergleiche. Ich offenbar tue. Also er hat es jetzt jedenfalls in all den Folgen nachgehört. Liebe Grüße, er freut sich jedenfalls sehr. Wir freuen uns auch. Danke, Jonathan. Und wo wir schon mal bei Dating waren, nehme ich euch heute mit in einen Fall, in dem es auch um Dating geht.
Mhm. Mir fällt da spontan jemand ein, aber ich glaube nicht, dass du den jetzt haben wirst.
Ja, sag mal.
Wie heißt der mit Nachnamen? Alcantara oder so? Der Dating-Game-Killer?
Nee. Der ist noch mal ein bisschen größer. Wenn wir hier vor der Nase haben, der ist auch viel besprochen, aber zu meinem großen Ärger, und deshalb musste ich viel Love is Blind gucken zur Entspannung, war das in der Quellenlage alles leider überhaupt nicht chronologisch aufzufinden. Da wir ja chronologisch immer unsere Fälle aufarbeiten, musste ich da erstmal ein bisschen Struktur reinbringen. Also es gibt viel, viel Material dazu. Wir reden heute über Mark Twitchell, auch bekannt als der Dexter-Killer. Klingelt irgendwas? Wenn nicht, ist es
bei fein. Dexter klingelt eine Fernsehserie, ja?
Genau.
Hab ich
mit der werden wir es auch noch zu tun bekommen, so ganz am Rande. Und zwar sind wir heute in Kanada, in Edmonton, in der Provinz Alberta. Alberta ist vielleicht einigen so noch bekannt wegen der Olympischen Winterspiele in Calgary 88.
Mhm.
Ja, Eddie the Eagle.
Ich entsinne mich.
War das nicht der Brite, der Skiflug?
Richtig.
Der immer nur 1,50 Meter gesprungen ist?
Richtig, richtig. Dann gab es ja irgendwie Eddie the Eagle Edwards, ne? Und diese jamaikanische Bobmannschaft, kennt ihr euch an die noch erinnern?
Da gibt es, glaube ich, einen Film auch über die.
Ja.
Ich kann mich nur an den Film erinnern, Cool Runnings, nicht an die Mannschaft tatsächlich.
Ja, war 88, ne? Mauer noch da, Katharina Witt hat für die DDR gewonnen und so. Also
waren Kerrigan und Harding, waren die nicht auch 88 oder war es?
Das war auch der Dreh, ne? Oder war das Anfang der
90er? Dreh auf jeden Fall.
Die mit der Eisenstange?
Mhm.
Martin Niekänen, ne? Dominierte das Skispringen damals und so.
Also, nicht Jens Weißflog?
Jens Weißflog, ne? Mit seinem Silber.
Legende.
Dieter Thoma.
Aus Oberwiesenthal, glaube ich.
Also wir springen jetzt aus der Zeit 20 Jahre nach vorne ins Jahr 2008 zur Tatzeit. Also das ist der Tatzeitraum. Die Quellenlage, wie gesagt, bisschen nervig, kleinteiliges Gefriemel. Der Fall ist in verschiedenen Dokus besprochen. Auch während des Prozesses gab es große Aufregung in der Presse. Das Gericht erließ zum Beispiel so eine Nachrichtensperre beziehungsweise machte Sachen nicht öffentlich wegen Beeinflussung der Jury, weil das da richtig rund ging. In Kanada, was ja zum Commonwealth gehört, das heißt eine andere Gesetzgebung hat als die USA, sind Akten nicht einsehbar. Also der Datenschutz ist ein bisschen strenger, der Prozess dort nur bedingt öffentlich. Besprochen ist der Fall zum Beispiel bei Georg, da weiß ich, dass du die auch, glaube ich, gerne hörst, Last Podcast on the Left haben wir den Fall besprochen.
Sehr unregelmäßig höre ich die, aber ja. Mag die.
Ja, ich mag die auch sehr gerne. Sehr lange Folgen auch, kann man auch irgendwie super gut irgendwie nebenbei nochmal so weghören. Diverse Presseberichte. Es gibt zwei Bücher zum Fall. Eins von einem Journalisten, der mit ihm gesprochen hat, und eins von einem seiner Opfer. Das Buch des Opfers, da komme ich später nochmal drauf. Also wir sind in Edmonton, Kanada. Edmonton ist die nach Calgary die zweitgrößte Stadt der Provinz. Und die Hauptstadt Es gab da vor allen Dingen Erdölvorkommen. Deshalb gab es da in dieser Stadt einen Boom. Ansonsten sagen Menschen, die dort leben, ist eine Stadt, die nicht besonders viel bietet. Die ist zwar flächenmäßig ziemlich groß, aber dafür recht dünn besiedelt mit einer knappen Million Einwohner. Wird intern auch Stadt Edmonton Deadmonton genannt. Und zwar nicht, weil da so viel gemordet wird, was auch teilweise der Fall ist, mit Drogendelikten eher seit Anfang der 2000er. Aber es ist wohl nicht wahnsinnig viel los.
Also eine berühmte Eishockeymannschaft, die Oilers.
Ja, genau, es gibt die und die Oilers. Und dann gibt es auch noch eine die Oil Kings, die Edmonton Oil Kings. Ja, also da ist sportmäßig ein bisschen was los. Mark Twitchell, über den wir heute sprechen, wird am 4. Juli 1979 dort geboren. Es ist nicht besonders viel bekannt über sein Elternhaus, über seine Kindheit, finden auch wenig Informationen mit Klarnamen, was, glaube ich, für die Menschen, die seine Familie sind, auch im Nachhinein ganz gut so ist. Mhm. Es wird eher berichtet von einem stabilen Elternhaus. Teile seiner Jugend verbringt er vermutlich, auch das ist nicht ganz sicher, im mittleren Westen der USA. Also die ziehen auch um mit der Familie, kehren dann aber in den späten 90er Jahren zurück nach Edmonton, Kanada. Also wir steigen jetzt ein in seinen frühen 20ern. Also er ist so Anfang 20 und studiert am Northern Alberta Institute of Technology da Kurse mit dem Schwerpunkt Fernseh- und Radioproduktion. Eher so die technische Seite, ist aber eher, man könnte sagen, interessiert daran, die Umsetzungsseite in Sachen Regisseur, Drehbuch schreiben, das ist so seins, da will er hin. Und ist auch ein Riesenfan, wird von zum Beispiel Star Wars großen Kinoproduktionen. Seine wenigen Freunde, die er an der Uni hat, aber er hat welche, beschreiben ihn eher so als Loner, ein ganz okayer Typ, aber nicht sehr vertrauenswürdig. Einige Zeugen sagen das aus der Zeit später aus. Vor allen Dingen auch, dass er ein notorischer Lügner ist. Nichts großartig Wildes, der lügt ohne Anlass und der lügt ohne Not, aber lügt. Also vieles von dem, was er erzählt, ist nicht so das, was wirklich wahr ist. Zum Beispiel, ne, wenn es Gruppenarbeiten gibt an der Uni, dann macht er da nicht richtig mit, er findet Wahnsinnsausreden, warum er seinen Teil der Arbeit nicht erledigen kann. Das merken sich Leute, sagen das später aus, instabiler Charakter.
Moment mal. An der Gruppenarbeit an der Uni nicht mit, das ist, würdet ihr ja sagen, das geht gar nicht. Nur mal so, ich frag für einen Freund.
Zum Beispiel, ne, du musst einen Schein machen in irgendwas, keine Ahnung, Seminar, machst das in der Gruppe zusammen, ja, musst dann ein Referat halten oder so und einer lässt schreiben.
Ja, das ist furchtbar. Ich glaube, wir mussten mal irgendwo eine Lasermessung machen. Und das habe ich mir alles abgeschrieben. Ich glaube, 3 Seiten Zahlen. Mhm. Da waren die auch, haben mir komisch geguckt. Deshalb frage ich nochmal nach, mir war das nicht so bewusst, aber jetzt, wo du es sagst, war das vielleicht keine korrekte Einstellung.
Weil es gibt ja einen Unterschied zwischen Abschreiben und bei einer Gruppenarbeit nicht mitmachen. Genau. War es eine Gruppenarbeit?
Ja. Also ja, es war eine Gruppenarbeit. Ich glaube, wir waren zu viert. Und ich hatte keine Ahnung, wie das geht.
Aber guck mal, im Gegensatz zu dem ist aus dir doch was geworden.
Ich habe mich auch entschuldigt, sagen wir es mal. Das gehört ja auch dazu, zu sagen, okay Leute, sorry.
Ja, und da fällt zum Beispiel auf, dass der sowas nicht schlimm findet für sich, wenn er andere übervorteilt. Also sich dann, den trübt da kein Wässerchen. Er beschreibt sich auch selbst als pathologischen Lügner später in einem selbstverfassten Dokument. Er verfasst sehr gerne selber Dokumente.
PDFs?
Mhm, bestimmt auch. Also bestimmt sitzt er da und tippt das in Word und wandelt das dann schön in ein PDF um.
Schön in ein PDF dann ausdrucken und laminieren.
Wobei er wahrscheinlich nicht so früh alles in PDFs machen kann, weil er schreibt auch solche Tagebücher, da kommen wir später nochmal drauf, die dann ja immer fortgesetzt werden. Dann kannst du ja nichts PDFen.
Aber das Wichtigste ist PDFen.
Und
PDFen PDF ist quasi die digitale Form des Laminierens. Und dann kann man es noch rahmen, dass die heilige Dreifaltigkeit, nenne ich das.
Das ist total gut.
Georg. Ein gerahmtes, laminiertes PDF.
Ist PDF sozusagen das digitale Pendant zu oben auch abschließen an der Haustür, wenn du zwei Schlösser hast?
Ja, oben auch.
Moment.
Einmal umdrehen und von innen.
Leute, ihr habt vom richtigen Leben und echt keine Schlüssel Ahnung.
Abziehen.
Keine Ahnung habt ihr. Also, nee? Ich will euch mal in Schließanlagen von Türen einführen.
Den zweifachen Schlüsselabdreher.
Erstmal fangen wir doch mal unten bei dem normalen Schloss an.
Ja.
Wenn ihr aus dem Haus geht, mein Expertentipp, die Wohnungstür muss zweimal abgeschlossen werden. Warum? Okay. Warum?
Weil man dann seine Frau einsperren kann, richtig, Jochen?
Ich habe sie wieder freigelassen. Es war ein Versehen. Aber wenn nämlich eingebrochen wird und es ist nur einmal abgeschlossen, zahlt die Versicherung keinen Cent. So, Expertenwissen von mir. Und es ist gut, sagt auch der Schutzmann aus der Nachbarschaft, dass man, ich hatte zum Beispiel in Hamburg so einen Riegel, so ein der alles verriegelt, so ein Riesending, das ist sehr gut. Ich wurde gelobt vom Schutzmann in Hamburg. Der sagte, vorbildlich, Herr Dominikus, Sie gehen mit gutem Beispiel voran, erzählen Sie das der Nachbarschaft. Ich möchte es hier an alle unsere Hörer mit raustragen, wenn ihr in gefährlichen Städten wohnt oder überhaupt irgendwo wohnt, immer dieses Türschloss, dieses Riesentürschloss.
Also die für euch, die überhaupt irgendwo wohnen, nicht alle von euch, nur die irgendwo wohnen.
Geht jetzt raus.
Ja. So. Also ich glaube, da bist du sicherheitstechnisch schon viel, viel mehr auf der sicheren Seite als unser Protagonist, der sich als in seinem Dokument, das er vielleicht später mal als PDF hätte machen können, wenn er da noch zugekommen wäre, sich als selber als pathologischen Lügner beschreibt. Und dieses Dokument nennt er Profile of a Psychopath. Können wir liegen lassen. Das Ding kann man lesen, kann man aber auch liegen lassen, hat das Gericht später auch liegen gelassen. Andere Dokumente nicht. Der Typ ist ein Riesenfan von Star Wars, will selber Filme machen, Regisseur sein.
Riesenfan. Ja, Starfleet Entership, Jean-Claude Picard.
So, im Jahr 99 wird Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, in Kanada uraufgeführt.
Bester Star Wars ever.
Ein Kommilitone von ihm, diese sehr, sehr extrem lange Warteschlange vor dem Kino, vor der Premiere, in so eine Wohltätigkeitsveranstaltung verwandeln. Also der will diese Schlange nutzen, um so eine Charity-Geschichte, die die nennen die Standathon statt Marathon, aufzuziehen und beschließen, dass sie da sammeln und den Erlös an die Children's Wish Foundation of Canada spenden wollen. Daran nimmt auch Mark Twitchell teil. Beim Standathon dort, er malt sehr, der macht auch so Kostümbausachen und so, versteigert ein paar Illustrationen und behauptet, dass diese Illustrationen konzeptionelle Originale des Produktionsteams von Star Wars Episode 1 seien.
Okay.
Später stellt sich heraus, das stimmt nicht, sondern die hat er selber gepinselt. Das sind so die ersten Informationen, die wir über seine Mitstudenten von ihm kriegen. Mark Twitchell heiratet am 4. Januar 2001 seine erste Frau Megan. Das ist eine Frau aus Illinois, USA, und sie leben auch dort. Die Ehe wird 2004 geschieden. Nach der Scheidung kehrt Mark in seine Heimatstadt nach Kanada zurück. Jetzt zurück in Edmonton nimmt er eine Reihe von Verkaufsjobs an, bei einer Papierfirma, dann ist er so bei Alarmsicherheitssysteme verkauft er und beschließt jetzt in der Zeit, im 2005er, 2006er Marke, einen Fanfilm über Star Wars zu drehen. Der hat keine formale Ausbildung als Regisseur, ne? Der hat zwar eine technische Seite studiert da an der Uni, aber er holt jetzt so Produktionsteams mit ins Boot. Also er versucht auch am Set selber zu lernen, wie es funktioniert. Sein erster Film heißt Star Wars Secrets of the Rebellion. Und der dreht den im Sommer 2006 größtenteils an solchen Greenscreen-Sets an der Uni, wo er früher studiert hat. So bucht als Schauspieler meist lokale Leute, die er kennt. Sein ehemaliger Ausbilder an der Uni sagt später darüber, also dass er das Studio, was eigentlich ein Nachrichtenstudio war, verändert hat, dass er Nähmaschinen eingesetzt hat, dass Holzarbeiten gemacht wurden fürs Set und dass er sehr beeindruckend gearbeitet hat. Also wirklich wie an einem echten Filmset und sich da sehr professionalisiert hat. Diese Produktion von dem Fanfilm Star Wars Secrets of the Rebellion, was er da dreht, erregt auch einiges an Aufmerksamkeit im Internet, bringt ihm auch einen Platz in den lokalen Nachrichten ein. Im Jahr 2007 geht der Film in die Postproduktionsphase. Da plant er schon seinen nächsten Film Day Players und er kriegt auch immer wieder Investoren überzeugt, also häufig Privatleute, diese Filme und diese Arbeit zu finanzieren. Das ist also das, was er beruflich tut. Er sieht sich selbst und als Filmemacher, er schreibt die Drehbücher, er baut die Sets, er baut Kostüme, all das tut er. 2005 lernt er bereits seine zweite Frau kennen, denn 2005 ist er auf einer Dating-Seite unterwegs, um die es in Folge noch gehen wird. Und zwar heißt diese Dating-Seite Plenty of Fish. Georg kennt die.
Ja, ist eine bekannte Seite. Also ich war noch nicht drauf, aber die sagt mir was.
Sagt mir gar nichts.
Die wurden im Jahr 2003, also zu dem Zeitpunkt ist die da noch recht frisch am Markt, diese Seite. Markus Frind hat die gegründet. Unternehmenssitz ist in Vancouver. Deckt ab die Bereiche Kanada, Vereinigtes Königreich, Irland, Australien, Neuseeland, Spanien, Brasilien und USA überwiegend. Ist in 9 Sprachen verfügbar und gibt's auch immer noch. Ist 2015 von der Match Group für $575 Millionen gekauft worden und steht ganz gut da nach wie vor. Also im Januar 2007 heiratet er dann die Dame, die er dort kennengelernt hat, die heißt Jess. Die hat er auch bei Plenty of Fish kennengelernt. 2008 wird schon ein gemeinsames Kind geboren. Also er dreht nicht nur Filme beruflich, sondern er fertigt auch ganz detaillierte Kostüme von Lieblingsfiguren aus Fantasy-Geschichten an. Bekannt ist er auch lokal für seine Wahnsinns-Halloween-Dekorationen, die er macht, auch mit solchen Kostümen, viel auch so aus dem Horrorgenre. Was besonders gelobt wird, ist eine Figur aus Transformers, die er nachbaut, Bumblebee. 2007 gewinnt er dafür den ersten Platz bei so einem Halloween-Holer-Wettbewerb, Kostümwettbewerb in Edmonton. Im September 2008 schreibt und inszeniert er, inspiriert von der Fernsehserie Dexter. Ist, glaube ich, allen Begriff Dexter, oder Georg, müssen wir Dexter noch mal kurz erläutern, was das ist?
Nein, das kurz zusammenfassen. Mhm. Dexter ist halt ein Serienkiller, der aber laut seiner Philosophie nur Menschen tötet, von denen er behauptet oder glaubt, dass sie es verdient haben, weil sie irgendwelche Arten von Schwerverbrechern, meistens auch andere Mörder oder so sind.
Der aber bei der Polizei als Tatortreiniger arbeitet, ne?
Forensiker, glaube ich.
Forensiker, ja. Genau.
War nie ein Dexter-Fan, kennt mich nicht so gut aus. Aber der macht das dann natürlich verdeckt, dieser Dexter, und inspiriert davon dreht er nun oder will er drehen in einer gemieteten Doppelgarage in seiner Heimatstadt den 8-minütigen Horror-Kurzfilm House of Cards. Dazu gibt es auch ein Drehbuch. Die Geschichte House of Cards, die er da schreibt, handelt von einem Mörder, der einen untreuen Mann von einer Online-Dating-Website zu sich lockt als Lockvogel und den in einer Garage tötet. Das ist dieser Kurzfilm. Etwa zu der Zeit, als Mark Twitchell House of Cards dreht, was nichts zu tun hat mit der Serie House of Cards, die sehr bekannt ist, ne, 2013 gedreht, hat er jetzt einen weiteren Ehrgeiz. Wie seine Lieblingsfigur Dexter Morgan möchte er jetzt selber ein Serienmörder sein. Also er identifiziert sich, könnte man sagen, intensiv. Parallel läuft jetzt seine Ehe sehr schlecht. Es ist von Affären die Rede, Fremdgehen. Seine Frau guckt sich das ein Momentchen an. Kind ist noch sehr klein, die schmeißt ihn raus zu Hause. Konsequenterweise, er zieht jetzt wieder bei seinen Eltern ein und konzentriert sich jetzt voll auf seine neue Karriere als Dexter, könnte man sagen. Er öffnet ein Fake-Konto bei Plenty of Fish, dieser kanadischen Dating-Website, gibt sich selber einen Nicknamen namens Spiderwebs mit Doppel-Z und gibt in DMs so Direktnachrichten mit männlichen potenziellen Chatpartnern nach langem Bitten um den echten Namen vor, eine Frau namens China zu sein. Also Vorgehensweise ist so, er chattet erstmal einen Moment, dauert sogar einen ganz schönen Moment. Er schafft es wohl auch, so sagen später Menschen, sehr intensive Beziehung aufzubauen. Auch so, dass es sehr spannend bleibt. Gibt sich als Frau namens China aus. Und die Fotos zum Profil, die klaut er sich zusammen vom Profil einer hübschen brasilianischen Frau, die sehr viele private Bilder ins Netz gestellt hat. Also diese Bilder nutzt er auch, um zum Beispiel zu sagen, guck mal, hier sitze ich gerade im Auto. Ich fahre.
Ja, viele, also, ne, sowas.
So, also er hat ein komplettes Profil eigentlich geklaut. Es kommt der Mai 2008 und wir gehen jetzt mitten in die Geschichte. Da freundet er sich als Frau Spiderwebs mit einem Mann namens Gilles Tétriot an, der auch unter Nicknamen unterwegs ist, aber halt ein ganz normales Datingprofil da hat, ne, als Mann, der neu in Edmonton ist, um die 30 Jahre alt ist der, ich glaube 33 Jahre alt genau, und ist gerade geschieden, ist frisch nach Edmonton gezogen, ist auf der Suche nach einem Date und lernt im Mai die vermeintliche China kennen. Die unterhalten sich sehr, sehr lange. Und Mark Twitchell, aka China, überredet ihn schließlich, ihn am 3. Oktober 2008 für ein Date an seiner Garage abzuholen. Also die vermeintliche China sagt, wir können uns treffen. Das ist auch ganz interessant. Später kriegt man raus, es wird auch überhaupt keine Adresse angegeben, sondern nur eine Google Maps Wegbeschreibung, wie er nun von seinem Haus zu dieser Garage kommt, wo er hinfahren muss. Und jetzt ist das zwar eine Siedlung, wo Mark Twitchell diese Garage gemietet hat, aber eine, die so ein bisschen räumlich entzerrt ist. Und diese Garage liegt doch recht einsam, so dass da nicht links und rechts permanent Nachbarschaft komplett in der Nähe ist. Man wundert sich später so ein bisschen, was ist denn das irgendwie? Aber das schafft halt als China auch, die Spannung so zu steigern, dass der Gilles Tétriot sich sehr freut, loszufahren am 3. Oktober abends. Und das tut er. Darüber hat er übrigens später geschrieben und er schreibt, er ist um 6:45 da, ein bisschen zu spät, beeilt sich sehr, hofft, dass es keinen Ärger gibt oder dass sie nicht schon weg ist, die China, die es eigentlich nicht gibt, oder dass sie sauer ist, schließt den Truck ab, rennt auf dieses Garagentor zu, das geöffnet ist, wo sie sich drin treffen sollen. Das ist ein automatisches, rollt auch sofort hoch. Er muss sich so ein bisschen bücken, um reinzugehen in die Garage, schaut sich ein paar Sekunden um, ist nicht so hell da drin, sieht, es ist so eine Wohngarage, ne? Also in der ja, wie wir wissen, Mark Twitchell seine Horrorfilme dreht. Er sagt später, fällt auf, dass es da drin nicht besonders sauber ist, dass da Folie rumliegt und relativ viel Zeug und ein Stahlfass. Und irgendwie gewöhnt er sich an diese Lichtverhältnisse, will die Tür finden, um durch eine Tür aus der Garage in so einen Hinterhof zu einem Haus zu kommen, wo er offenbar dann das Treffen stattfinden soll. Ist an dieser Tür, die zum Hinterhof führt, durch die Garage hindurch und wird von hinten gepackt. Und zwar relativ brutal. Erstmal denkt der Mensch, die China macht sich einen Scherz mit mir. Ne? Die macht so, hallo lustig. Kriegt aber auch innerhalb kürzester Zeit mehrere Schläge auf den Hinterkopf und wird gegen die Brust gestoßen. Und zwar kriegt er verpasst einen 800.000 Volt Schlag mit einem, so einem, wie nennt man diese Schlagstöcke, die auch Strom machen?
Ich ja, ich weiß, was du meinst.
Elektroschocker. Schlagstock.
Ich glaube, Stunbaiten heißt es auf Englisch. Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Jedenfalls Stromschlag, ne? Wie so ein, früher auf dem Land waren das bei uns, hieß das Schweinetreiber. Also er fällt um und dreht seinen Kopf und sieht, wer ihn angreift. Nämlich da ist jemand, der viel größer ist als er und trägt eine schwarz-gold angemalte Hockeymaske. Er denkt an einen Überfall, denkt, es ist ein Raubüberfall, bleibt ruhig und denkt sich, naja, was in der Kürze der Zeit, vielleicht will er mein Geld und meinen Autoschlüssel und dann kann ich gehen. Er sieht eigentlich keine großartige Möglichkeit, wegzukommen, versucht sich aus diesem Griff zu lösen, wird weiter gestoßen mit diesem Werkzeug, was er da wackelt, ziemlich rum, geht Richtung offenes Garagentor, will rauskommen und wird aber immer wieder von diesem jetzt ihm klar Typen mit dem Elektroschocker geschockt auf dem Weg dahin, als er raus möchte. Wird auch mit einer Waffe bedroht, greift sich eine Waffe und sieht, das ist ja nur Plastik und sagt, naja, zeige ich jetzt mal nicht, dass ich jetzt keine Angst mehr haben muss. Entwindet sich raus. Es folgt ein langer, langer, langer anstrengender Kampf, der sehr, sehr detailreich in dem Buch beschrieben wird. The One Who Got Away, Escape from the Kill Room. Sehr empfehlenswerter Roman von eben diesem Mann, Gilles Tétriault, geschrieben. Und beinhaltet seine komplette Aussage auch vor Gericht und bei der Polizei. Also er wird gezwungen von diesem Mann, sich auf den Boden zu legen, auf den Bauch, hinter den Rücken, die Arme, wird mehr oder weniger stillgelegt, mit Stirn auf dem Boden, überlegt jetzt, wie er da rauskommt und macht einfach nicht alles, was der sagt. Guckt immer wieder hoch, versucht sich zu orientieren. Der schreit ihn dann immer wieder an, Kopf runter, Augen zu. Macht er nicht, dann wird er mit dem Klebeband fixiert. Über die Augen kriegt er das geklebt. Jetzt ist ihm klar, der will den umbringen. Das geht überhaupt nicht um einen Raubüberfall. Der will den irgendwie kalt machen. Er beschreibt es selbst wie jetzt unter Zeitlupe, kann aber, obwohl er sehr benommen ist, auch von diesen Stromschlägen, anfangen, sich klar zu konzentrieren, was er tun muss. Geht jetzt so ums nackte Überleben und sagt so, jetzt muss ich irgendwie hier raus. Also er liegt da, der Typ entfernt sich ein bisschen, er bewegt seine Arme, reißt sich das Klebeband von den Augen, steht auf. Merkt, er kann das nicht, weil seine Beine ganz schlapp sind, und geht, versucht so zu torkeln, halbwegs zu kriechen Richtung Garagentor. Wird nochmal mit der Waffe bedroht, versucht jetzt das Ende von der, wie er weiß, nutzlosen Waffe zu ergreifen und sie vom Körper wegzuschieben. Ich mache es ein bisschen kurz, denn was er jetzt tut, ist, er kommt durch den, er kann sich rausrobben aus diesem Schlitz von diesem halb aufgerollten Garagentor auf die Straße. Also raus aus dieser Garage. Vollkommen fertig mit der Welt, und weiß, dass er, ne, kämpft auch mit dem, verschafft es aber irgendwie raus und kriegt Schläge auf den Kopf, also er ist wirklich hart gebeutelt, ist mit rausgekrochen und weiß, dass er jetzt irgendwie an dieser Auffahrt ist und sieht, Mensch, da sind Leute. Gott sei Dank. Ne? Das ist da nicht total einsam. Und er sieht ein Paar, ein junges Paar, eine Frau und einen Mann, die mit ihrem Hund spazieren gehen. Und er ruft denen zu, Hilfe! Hilfe, bitte helfen Sie mir, da greift mich jemand an, ich werde überfallen, helft mir, und ist sich nicht so ganz klar, wie er gerade aussieht, nämlich völlig zerstört, da halb am Krabbeln, Was jetzt passiert, ist, dass dieses Paar erstmal gar nicht auf ihn reagiert, eher erschrocken ist von seinem Anblick, weil er auch zugerichtet ist von der Schlägerei, die es vorher gegeben hat. Was das Paar aber auch sieht, Mark Twitchell läuft hinter ihm her, mit der Maske so halb auf, nimmt die Maske so halb hoch und sagt zu ihm in Gegenwart des Paares mit dem Hund, ach komm schon Frank, was soll denn das? Komm wieder rein.
Krass, und die sind dann abgedreht so. Und so, ach, alles gut, ist nur ein kleiner Streit?
Also er geht raus, er geht wieder Richtung Garage zurück, er sagt, dieses Paar denkt für sich so in dem Moment, die wollen uns irgendwie in eine Falle locken, es sind irgendwie zwei vollkommen durchgeknallte Gangster, die da irgendwas vorspielen, damit wir überfallen werden oder sonst was, die haben Schiss. Die hauen so schnell, wie es geht, ab, gruseln sich.
Sag mal, in solchen Situationen, ich bin ja eher immer ein Schisser, ich rufe immer die Polizei bei sowas. Ja. Also wenn ich denke immer so, lieber 10-mal Quatsch erzählen und in einem Fall hat man jemandem geholfen. Also ich zögere nie um irgendwie, ich habe was gesehen, ordnen Sie das mal ein. Wie ist das bei euch?
Wenn du schon zu schissig bist, um direkt zu helfen, dann wenigstens die Polizei rufen, ja klar. Ja,
machen die leider nicht. Was aber passiert ist, dass eigentlich... Das wird später vor Gericht rauskommen und auch bei den Polizeiaussagen, die Gilles Tétriault macht, dann später. Er hat ein Telefon in der Tasche und er kommt nicht drauf, der ist so unter Schock und so fertig, dass er nicht drauf kommt, selber 911 zu rufen. Das hätte er tun können in dieser
Situation. Aber wird ja auch angegriffen, oder? Ja, da ist ein Typ mit Waffen.
Also er beschreibt das, ne? Also er beschreibt diesen krassen Überfall, diese Wahnsinnsattacke von dem viel größeren Typen. Er beschreibt das auch so, dass er sagt, also das zieht sein Leben an ihm vorbei in so einer Hochnotsituation. Also er sagt, er kann nicht mehr klar denken, aber immer noch schlau genug zu wissen, dass er immer noch im Vorteil ist. Überlegt auch, soll er jetzt zurückgehen in die Garage? Macht er das? Da liegt seine Jacke. Er sagt, dass man hat so verrückte Gedanken dann. Er denkt, Mensch, meine Jacke hätte ich schon gerne wieder. Dann auch, ne? Also vollkommen verrückt, sagt er später. Aber was er jetzt macht, ist, dass er zu seinem Truck geht und dass er es schafft. Also anscheinend ist Mark Twitchell in der Garage, wartet auf ihn, geht davon aus, dass das Paar weg ist und dass er wieder zurückkommt. Also er geht ganz langsam zur Auffahrt runter, macht wenig Lärm, zieht seinen Truckschlüssel aus der Tasche und ihm gelingt es aus dieser Situation in höchster Angst, dass Twitchell rauskommt und ihn fertig macht, in seinen Truck zu springen und davon zu fahren. Er entkommt. Also Gilles Tétriault im vollen Schock nach dieser Aktion, grün und blau gehauen. Vergräbt sich jetzt zu Hause, schämt sich auch sehr dafür. So, ne, Scham, Schuld, Schande, wie ist das eigentlich, wenn ich mich online verabrede, damals auch noch nicht so wahnsinnig üblich das zu tun hat, aber Panik, hat Angst, der kommt wieder und er meldet das nicht bei der Polizei. Der bleibt jetzt zu Hause. Das ist dieser 3. Oktober. Es kommen weitere 2 Tage, in denen er seine Wunden pflegt, in denen er versucht, normal weiterzuleben, in denen er nicht schläft, in denen er nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Es kommt Freitag, der 10. Oktober 2008. Wir lernen John kennen. John ist 38 Jahre alt und er arbeitet bei Argus Machine. Das ist eine der vielen ölverarbeitenden Firmen der Stadt. Das ist ein ruhiger Mann, er hat viele Freunde, privat ist er sehr, sehr fit in so IT-Geschichten, der ist Hobby-Motorradfahrer und er ist auf der Dating-Seite Plenty of Fish aktiv, der ist nämlich Single. An diesem Freitag, dem 10. Oktober 2008, will er eine Frau treffen, die Jen heißt. Das erzählt er seinen Freunden, das erzählt er seinen Kollegen, die hat er kennengelernt. Nachdem er das gesagt hat, dass er die treffen möchte an diesem 10. Oktober 2008, diese Jen, die ihm eine komische Wegbeschreibung gegeben hat zu so einer Garage, ist er für seine Freundin nicht mehr erreichbar. Jetzt ist Sonntag, der 12. Oktober 2008. Mark Twitchell verschafft sich mit Johns Schlüssel Zugang zu seinem Apartment und zu seinem Rechner. Verändert da Johns Facebook-Status von Single zu in einer Beziehung mit dem Zusatz, John ist für ein paar Monate in der Karibik. Wir sehen uns nach meiner Rückkehr. Warum sollte man Sonne und Surfing für Schnee und Stress zu Hause verlassen? Sein Freund und Kollege, also Johns Freund und Kollege Hans Wilhelm, Adam heißt er, mailt am selben Tag an John und er sagt, ich suche hier eine Eigentumswohnung in der Nähe, ne, in deiner Nähe hier in Edmonton und das wäre doch gut, ne? Vielleicht können wir dann zusammen zur Arbeit fahren, vielleicht können wir eine Fahrgemeinschaft gründen, wenn wir in der Nachbarschaft wohnen. Das ist der Sonntag. Am Montag darauf bekommt er eine Antwort-E-Mail von Johns Account. Keine Fahrgemeinschaft mit mir, ich bin auf großer Reise, viel Glück. Ebenfalls am selben Tag erhalten seine Freunde, und er hat viele Freunde, eine Facebook-Nachricht von Johns Account, die lautet: Hey alle, ich habe eine außergewöhnliche Frau namens Jen getroffen, die mir eine schöne, lange Reise in tropische Gefilde angeboten hat. Wir bleiben in ihrem Winterhaus in Costa Rica. Ich schicke bald meine Telefonnummer, werde nicht vor dem 10. Dezember zurück sein. Ich checke aber meine E-Mails von Zeit zu Zeit. Wir sehen uns rund um die Feiertage, Johnny. Sein Chef bei Argus Machines, wo er eigentlich zur Arbeit erscheinen müsste, bekommt an diesem Montag eine separate E-Mail, in der steht, ich kündige, ich mache eine lange Reise. Mehr nicht. Es kommt Dienstag, der 14. Oktober 2008. William, Freund und Kollege von John, spricht mit Hans Wilhelm, der diese Eigentumswohnung sucht, ne, auch ein Freund von John. Und sagt, hör mal, da stimmt was nicht mit diesen E-Mails und da stimmt auch was nicht, dass der nicht zur Arbeit kommt, das ist nicht seine Art. Am Freitag dieser Woche, dem 17. Oktober, speichert Mark Twitchell um 17.17 Uhr eine Kopie seines Tagebuchs namens SK Confessions auf seinem Rechner. Später wird er vor Gericht aussagen, das sei ein Manuskript für eine Story, für eine Geschichte. Die Anklage wird das anders sehen. Jetzt sind wir aber immer noch in dieser Woche, wo John verschwunden ist. Johns Freunde Dale, Marcel und Carolyn verschaffen sich aus großer Sorge um ihren Freund John Zugang zu seiner Wohnung und steigen dafür durch ein offenes Küchenfenster ein. Die sehen, ah ja, okay, da ist ein Fenster offen, da können wir jetzt rein, ohne groß was kaputt zu machen. Gucken sich in der Wohnung um, weil sie denken dann, was ist da los? Und stellen fest, alle Koffer sind da. Was komisch ist, wenn jemand verreist nach Costa Rica für längere Zeit. Zahnbürste ist noch da, im Badezimmer sieht alles aus wie immer. Die Küche ist nicht aufgeräumt, da ist nicht gespült, Georg, wie bei Love is Blind.
Schlimm.
Na, so, das passt nicht zu ihm, der würde so eine Wohnung nicht verlassen, da kennen die den nicht für. Aber was das Interessante ist, sein Pass ist da. Und ohne Pass wird es jetzt nach Costa Rica doch wohl eher schwierig. Sein Auto steht auch nicht mehr vor der Tür. Der fährt einen roten Mazda. Nachbarn von Mark Twitchell sehen an diesem Tag, werden sie später aussagen, Mark Twitchell und einen anderen Mann vor der Garage mit einem roten Mazda. Nun, auch sein Arbeitgeber schickt jetzt nochmal eine E-Mail an ihn. Der will wissen, an welche Adresse soll er denn jetzt den letzten Gehaltscheck senden? Der bekommt keine Antwort.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die Freunde, die vielen, die sich Sorgen machen, melden ihn jetzt noch am selben Tag an diesem 14. Oktober bei der Polizei als vermisst. Übrigens schon zum zweiten Mal in dieser Woche. Dieses Mal nimmt die Polizei die Vermisstenmeldung auch ernst. Vorher haben die gesagt, es ist ein freier Mann, der kann doch verreisen. Also solange es keinen Toten gibt, machen wir hier gar kein Fass auf. Zumal man dazu sagen muss, dass die Edmonton-Polizei zu dieser Zeit enorm beschäftigt ist mit Todesfällen, Morddelikten aus dem Drogenmilieu. Also die sind nicht besonders gut aufgestellt personell und fangen jetzt nicht gleich an bei jedem, der mal sagt, keine Ahnung, wo John ist, die große Kavallerie zu holen. Das machen die nicht. Aber gehen jetzt, nachdem das sich so zugespitzt hat an diesem Freitag und die Freunde sagen, der Pass ist da, hier stimmt doch was nicht, ne? Die Koffer sind da, wir waren in der Wohnung, fängt die Polizei an, sich zunächst mal nach Johns Auto umzugucken. Nach diesem roten Mazda. Und das machen die geschlauerweise erstmal rund um den Flughafen. Ne? Wenn der nach Costa Rica geflogen ist, dann wird er ja wohl seinen roten Mazda da irgendwo abgestellt haben in Flughafennähe, finden nichts. Die ermitteln auch am Flughafen, finden auch raus, dass Johns Name auf überhaupt gar keiner Passagierliste zu finden ist. Die checken auch die Hotels rund um den Flughafen, nichts, nichts, nichts. Die rufen sogar oder melden sich sogar in Costa Rica bei den Kollegen dort, der kostarikanischen, heißt es so vielleicht, Polizei. Die können auch nicht weiterhelfen, niemand eingereist. Jetzt untersucht auch die Polizei nochmal seine Wohnung. Und es ist tatsächlich irgendwie alles da. Was nicht da ist, sein Portemonnaie und sein Schlüssel. Die vermuten, er ist freiwillig weg. Aber die gucken sich auch nochmal Johns IT an. Und die finden in seinen E-Mails eine Wegbeschreibung von einer Jen, die sie stutzen lässt, nämlich diese Wegbeschreibung zu dieser eher inkonkreten Adresse mit dem Weg durch die Garage in ein Haus, wo man sagt, was ist das denn überhaupt für eine Wegbeschreibung, um sich irgendwo zu treffen? Nun ja, die checken jetzt diesen Weg ab. Die Polizei fährt jetzt diese Strecke ab und guckt, wie kommen sie zu dieser Garage in einer eher abgelegenen Gegend und kommen an dieser gelben Doppelgarage an. Treffen dort den Besitzer dieser Garage. Der sagt ihnen, wer die gemietet hat, nämlich Mark Twitchell, 29 Jahre alt, gerade Vater geworden. Rausgeflogen bei seiner Frau, lebt bei seinen Eltern, braucht die Garage als Arbeitsort, denn er sei Filmemacher. Aha, so, so. Das sind jetzt die Infos, die die Polizei hat. Die Polizei kontaktiert Twitchell, untersucht die Garage in seinem Beisein und sehen so auf den ersten Blick, da sind Putzmittel, da ist ein großer dunkler Fleck am Boden. Und da sagt er, nee, also das ja, das ist ein Set. Ja, wir drehen hier einen Horrorfilm. Das ist ja Kunstblut, er ist ja Regisseur und so weiter und Filmemacher. Und das beweisen ja auch, die sehen doch die Requisiten, die hier rumliegen, ne, für einen Horrorfilm. Die Polizei, die glaubt
das. Wirklich eine brauchbare Ausrede, ne?
Super, ne?
Vor allen Dingen, weil vorher keiner von diesen Schwachmaten die Polizei gerufen hat.
Ja.
Einzige, was sie haben, ist jemand, der sich abmeldet und sagt, ich bye-bye, ich bin weg. Wozu nicht ganz passt, was er zu Hause gelassen hat oder das restliche Verhalten. Also bis dahin, es ist doof, diese Garage unter Realnamen anzumieten und zu behalten, nachdem man ja eigentlich befürchten muss, dass das erste Opfer sich vielleicht bei der Polizei meldet. Aber
naja.
Ansonsten.
Die Polizei glaubt das zunächst. Das sind jetzt auch eher erstmal so normale Streifenbeamte. Ne? Da ist jetzt noch nicht die Kripo unterwegs, sondern das sind ganz normale Beamte, die sich das angucken. Die checken den natürlich. Die machen diesen Hintergrundcheck. Der ist nicht polizeibekannt.
Außerdem ist Kanada und nicht USA.
Ja, kannst du auch nicht so viel lesen über Leute, ne?
Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass ja die Mail, die darauf hingeführt hat, ne? Also es ist ja nicht so ein Zufallsfund, sondern es ist ja ein Ort, der in der Mail auftaucht. Von daher würde ich mich, egal was er sagt, würde ich doch trotzdem als Polizeihauptwachmeister stutzig werden.
Ja, und diese Freunde, die machen eine ziemliche Welle. Ne, die erzählen viel über ihren Freund John und der Bruder übrigens auch. Sein Bruder ist da besonders engagiert. Es kommt der 19. Oktober 2008 und Detective Mike Tabler führt jetzt ein Interview mit Twitchell auf der Wache. Das ist total freiwillig, ne? Der wird da jetzt nicht vorgeladen als Verdächtiger, mhm, sondern der wird ganz normal befragt.
Es gibt ja noch nicht mal Ermittlungen wegen eines Verbrechens, also kann er nicht verdächtigt werden.
Nö, aber der Tabler ist jetzt wirklich nicht auf den Kopf gefallen, so als Ermittler, und informiert den Twitchell darüber. Ach ja, John hätte ja einem Freund eine SMS geschickt, dass er einen Mann in der Garage treffen wird. Mhm. Die Twitchell gemietet hat. Und das lässt er so fallen. Jetzt erfährt Twitchell zum ersten Mal, dass John das wohl jemandem erzählt hat, wo er hinfährt.
Seinen Mann trifft.
Das ist das, was wir wissen nicht ganz genau, das kriegen wir auch nicht mehr nachvollzogen, was der da erzählt hat, warum er sich mit dem im Chat trifft, ob er diese Jen trifft, ob das, es wird in einige Quellen sagen, es möglicherweise Prostitutionsvermittlung über einen Mann. Also okay, wir wissen es nicht so ganz genau.
Aber ne? Bisher war ja von Jen die Rede.
Genau, also Jen ist zumindest der Köderfisch gewesen.
Ne? Das Ding ist halt, und jetzt viele werden sich halt fragen, ja gut, die Polizei, wie Jochen schon sagt, die würden stutzig werden. Stutzig wegen was? Es gibt kein Verbrechen. Das Einzige, was die im Moment haben, ist ein Typ, der nicht da ist.
Richtig.
Und eine Adresse, die ihm von irgendwem für irgendwas gegeben worden sein kann.
Ja.
Und wenn überhaupt ein Verbrechen ansteht, dann ist es nicht unbedingt wahrscheinlich, dass es der Besitzer von der Garage zufällig ist.
Genau.
Ne, weil es nicht sehr clever wäre. Und das heißt aber auch, dass die Polizei ziemlich wenig Möglichkeiten hat, überhaupt einzugreifen. Es ist offenbar keine Gefahr im Verzug. Ne? Also es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Gefahr im Verzug ist für irgendwen. Es gibt im Moment nicht mal eine Annahme für ein Verbrechen überhaupt. Mhm. Außer dass vielleicht, wenn dieser Typ nicht nur einfach verschwunden ist, dass dann ein Verbrechen vorliegen könnte. Und das heißt, die werden extreme Schwierigkeiten, zumindest in den USA hätten sie das, ihre Bezirksstaatsanwaltschaft davon zu überzeugen, überhaupt irgendwas gegen den unternehmen zu können. Die Untersuchung, also sich diese Garage anzugucken, hätte er schon verweigern können.
Nee. Er
hätte schon sagen können, ihr dürft.
Ja. Bitte? Ja. Also pass auf, ich sehe das ja immer so. Clevere Polizisten, das sieht man ja im Fernsehen immer wieder, die lassen sich erstmal abspeisen mit einer Ausrede. Ah, okay, eigentlich nicht. Dann gehen die zu ihrem Auto und dann gibt's eine Close-Einstellung und dann irgendwie dreht sich dann der Schutzmann nochmal um und denkt nochmal nach. Das
wie
ist dann
Columbo,
der Moment.
Der im
also,
Türrahmen
genau, du siehst eine Close-Einstellung von der Hand, die gerade die Türklinke runterdrückt beim Auto. Nee, es gibt runter, man drückt
könnte
die Türklinken am Auto
sein
runter. So, und dann, ja. Ah, Moment mal, da ist mir was aufgefallen. Ich gehe nochmal zurück. Es ist irgendwas verdächtig. Sowas muss doch da eigentlich kommen.
Ändert ich halt glaube, immer noch nichts. Selbst wenn das so ist und wenn die davon ausgehen, es gibt nur eine Erklärung dafür, dass irgendwie IT-Typ Johnny nicht da ist und das ist, dass er Opfer eines Serienkillers geworden ist. Die einzige mögliche Erklärung für uns. Selbst dann haben die nicht viele Möglichkeiten. Nee. Die können zum Beispiel nicht zum Telefonanbieter gehen und sagen, wir hätten mal gerne alle Telefondaten. Dann wird er nämlich sagen, ja, dann geben Sie mir bitte den Beschluss von der Staatsanwaltschaft, dass ich diese Daten weitergeben kann. Die Staatsanwaltschaft sagt, auf Basis von was sollen wir das denn erteilen?
Na, und in dem Status, wo wir jetzt sind, ist auch so, ne, dieser Detective Mike Tabler zum Beispiel, das war sein letzter Arbeitstag vorm Urlaub. Der ist auch gar nicht mehr da.
Ja, aber dann
noch Feierabend machen.
Da ist doch immer der Moment, das sieht man ja auch im Fernsehen, was immer realistische Abbildung von Polizeiarbeit natürlich ist, dass dann im Prinzip der eine Kollege den anderen ablenkt und der andere hintenrum irgendwie durchs Fenster steigt. Verbotener, das darf der Chef aber nicht wissen. So.
Also, was
aber immer hilft, ist, wenn die Freunde weiter Terz machen. Weil wenn die da ständig anrufen und sagen, pass mal auf, das ist ja schön, der war jetzt 3 Wochen im Urlaub, aber er hat gesagt, er ist im Dezember wieder da, wir haben noch nichts von ihm gehört, der hat kein Geld mehr und so weiter und so fort. Je mehr da zusammenkommt, desto eher wird die Polizei irgendwann sagen, okay, wir können ad acta legen, dass er einfach nur auf die Schnelle vielleicht abgehauen ist. Lass uns zumindest mal gucken, ob wir irgendwas finden, was den Verdacht erhärtet, dass er Opfer eines Verbrechens geworden ist. Und da hilft es auf jeden Fall, Freunde und Kollegen zu haben, die
das hilft oder halt auch ein dummer Täter.
Ja,
das kann auch
immer
helfen. In diesem Fall nämlich haben wir folgendes Phänomen. An diesem 19. Oktober 2008, der ist raus aus dem Gespräch und schickt irgendwann eine E-Mail an den Detective Tabler im Verlauf des Tages, nämlich, dass er vergessen hat, es zu sagen. Mensch, das ist ihm jetzt noch eingefallen, was er noch sagen wollte. Und zwar, dass er weiß, also er hat einem Mann einen roten Mazda abgekauft. Also das wäre wohl am 15. Oktober gewesen. Und zwar für $40. Und das wäre ja, also folgendermaßen gewesen. Also, naja, ne, Tabler ist im Urlaub, wissen wir, da kriegt die E-Mail gar nicht. Ne? Das gucken sich jetzt andere Kollegen an. Detective Murphy ruft jetzt erstmal einen anderen Kollegen an, liest diese E-Mail und sagt, also jetzt ist, ne, jetzt ist irgendwie klar, der Typ hängt da mit irgendwas drin. Können wir den nochmal einladen, bitte? Ja, das ist jetzt der Jochen-Moment.
Moment, hat er zum ersten Mal überhaupt eine Verbindung zwischen, ich habe gerade vielleicht nicht ganz aufgepasst, aber hat er zum ersten Mal eine Verbindung zwischen sich und dem mutmaßlichen Opfer erstellt? Weil bisher hat er ja nur gesagt, die Garage gehört mir, wir machen da Filme.
Ja, er hat jetzt das erste Mal eine Verbindung zu dem Auto.
Ja, aber damit ja zum, genau. zum Auto des Opfers, was er gesagt hat, ich habe den Vermissten getroffen, weil hätte er nichts gesagt, hätte die Polizei ja nicht mal wissen können, ob er den überhaupt gesehen hat. Aber er gibt ja gerade zu, ich kenne den Typen und ich habe ihm sein Auto für $40.
Das Einzige, was die Polizei weiß, ist, dass dieser Wagen in der Nachbarschaft gesehen wurde. Er hätte gar nichts sagen müssen. Aber er geht jetzt nochmal später am Tag, trifft er sich jetzt mit Detective Brian Murphy und er erzählt ihm eine hanebüchene Geschichte, wie er diesen roten Mazda gekauft hat.
Weil er das hat die Polizei den in ihrem, wissen nur, dass der gesehen wurde? Da steht er irgendwie bei der Polizei.
Nee, der Wagen steht in der Nachbarschaft. Also der Verkäufer sagt, er sagt, wie er diesen roten Mazda gekauft hat. Er sei an einer Tankstelle gewesen mit seinem Wagen tanken und da hätte plötzlich ein Mann an die Scheibe geklopft.
Er hat gesagt, möchtest du meinen Mazda kaufen?
Richtig, er müsste nämlich ganz schnell weg. Er
hat eine
Richtig. Er hat eine reiche Frau kennengelernt, die kauft ihm auf Costa Rica ein neues Auto.
Vor allen Dingen hätte er überhaupt nicht so einen unglaubwürdigen Preis sagen können.
Total bescheuert.
In bar bezahlt hätte er immer noch sagen können, ich habe den für 2.500 abgekauft.
Richtig. Und dann sagt er, ja, er muss den jetzt aber sofort loswerden, hat wohl dieser Mann zu ihm gesagt, sagt er wohl der Polizei. Und was er denn dabei hätte an Geld? Und er sagt, ich habe nur $40. Und da hat er gesagt, ja, dann ja damit, stellen wir vor die Tür. War ja bescheuert. Also, der geht zu dieser Polizeistation, macht diese Aussage, schreibt ein 8-seitiges Statement. Erzählt nochmal, dass er einen Film dreht, dass er filmt, ist ja in Edmonton bekannt. Hat über Crowdfunding ja versucht, diesen Star-Wars-Film zu finanzieren bei einer lokalen Presse. Jetzt will er seinen neuen Film auch wieder über Spenden finanzieren, diesen Horrorfilm, den er da in dieser Garage dreht, namens House of Cards. Detective Bill Clark interviewt Twitcher jetzt von 22.30 Uhr abends bis 2 Uhr morgens. Und diese Vernehmung wird aufgezeichnet und diese Teile dieser Aufzeichnung kann man sich auch noch angucken. Ich verlinke das auch nochmal. Er ist nett, er ist offen, er ist entspannt. Da sitzt er freiwillig. Parallel findet die Polizei vor der Tür in der Nachbarschaft den roten Mazda. Die schicken in der Zeit Leute los. Das Interview geht jetzt in Phase 2 morgens um 2 Uhr. Detective Bill Clark konfrontiert ihn jetzt. Der macht jetzt die, er nennt das in der Doku dazu, wird Clark interviewt, da sagt er, es geht jetzt in Phase 2, jetzt müssen wir die Strategie mal ändern. Er verhört ihn sozusagen als Verdächtigen und sagt, ich glaube das nicht, das ist das Auto von John, sie haben was damit zu tun. Twitchell wird nervös, obwohl er vorher sehr entspannt war, will jetzt gehen. Und Clark sagt, ja okay, sie können gehen, aber sie lassen mal bitte ihren Autoschlüssel her. Ich möchte mal in ihrem Auto was nachgucken.
Sehr gut. Mhm.
Parallel lässt der Twitchell 24 Stunden lang überwachen, sobald er die Polizeistation verlässt. Dem Twitchell ist es auch gar nicht recht, dass er seinen Autoschlüssel da lassen muss. Er sagt, er braucht eigentlich noch was aus dem Auto. Später werden Nachbarn berichten, am 14. Oktober bereits diesen roten Mazda nebst einem Mann, nebst Mark Twitchell an der Garage gesehen zu haben. Ja, komisch, ne? Wo er den doch erst am 15.10. gekauft hat. Das wissen wir dann später. Es ist also kein nicht so ganz einfaches Puzzle für die Ermittler. Später berichten auch Schauspieler von einem Dreh in der Garage und auch, dass es bei diesem Dreh echte Waffen gegeben hat, aber dass ohne Kunstblut gearbeitet wurde.
Interessant, dass sie von echten Waffen berichten, wenn der Entkommene sagt, dass das nur eine Plastikwaffe war.
Die Pistole, ne, mit der bedroht worden
ist. Ach so, wahrscheinlich. Echte Waffen, zum Beispiel Messer oder was?
Ja, also der hat ihn mit mehreren Sachen bedroht. Mit diesem Schlagstock und ich meine mit einer Waffe noch. Ich nagel mich nicht drauf fest, aber es war wohl diese Plastikgeschichte. Also, worum soll es in dem Film eigentlich gehen? Ne? Wir wissen ja, der Film soll heißen House of Cards. Ein Killer lockt einen fremdgewilligen Mann in eine Garage via Dating-App, wo ihn der Killer dann in seine Einzelteile zerlegt. Das Drehbuch liegt vor. Jetzt wird Mark Twitchell beschattet, arbeitet aber ganz normal weiter an seinem Film, lebt ganz normal vor sich hin, nichts Besonderes. Weitere Nachbarn werden befragt. Unter anderem jetzt das Pärchen, dass Gilles Tétriault nicht helfen wollte, konnte, whatever. Die gesagt haben, das, ne, ist uns hier zu heiß, wir hauen mal besser ab.
Die beschreiben, ich habe mich gerade gefragt, wie bekannt wurde, dass das bei denen, mit denen passiert ist, wenn die von sich aus nicht mal zur Polizei gehen.
Nachbarn, ne? Ding Dong, hallo, Nachbarschaft, Interview, kennen Sie den?
Der ja, die nee, das, hat. So. Wie das öffentlich wurde, meine ich.
Kommen wir noch drauf. Also sie beschreiben jetzt der Polizei diese bizarre Szene, die wir schon kennen, ne? Jetzt vom Anfang, als bereits beschrieben, dass sie Angst hatten, von einem Gangsterpaar in die Falle gelockt zu werden, dass all das eine Woche vorher passiert ist, wundert jetzt natürlich die Ermittler. Die sehen das auch als heiße Spur und sagen, okay, das reicht uns jetzt, 21. Oktober 2008. Wir untersuchen, wir haben jetzt die Autos untersucht, wir untersuchen jetzt auch das Haus von Mark Twitchler und wir finden dort einige Post-its mit Notizen zu Gewalttaten, Stich dazu, sowieso Regieanweisungen, ein Buch über Dexter Morgan, den Hauptdarsteller von Dexter dieser Serie. Die finden zwei Jagdmesser mit Blutspuren. Die finden im Haus einen Laptop mit Blutspuren. Die finden eine Hockeymaske, die auch beschrieben wurde von dem Paar, die den gesehen haben mit dieser Hockeymaske. Mhm. Die finden das Skript zu House of Cards mit nahezu, später wissen wir, der kompletten Tatbeschreibung drin. Die finden DNA. DNA wird abgeglichen, wird alles angeguckt. Also alles fügt sich jetzt zusammen. Sie finden Marks Tagebuch. Und zwar diese Datei SK Confessions, wo sie später herausstellen wird, SK steht für Serial Killer. Finden 32 wiederhergestellte Seiten von 40. Die kann man auch nachlesen. Tut euch das nicht an. Nee. Ich kann es nicht empfehlen. Also steht alles im Detail drin, was er wie und wann mit seinem Opfer tun will, wie der erste Versuch misslingt. Das lesen auch die Ermittler natürlich, was er als nächstes vorhat, auf seinem Weg ein super Serienkiller zu werden. Und beschreibt dort im Prinzip haarklein, was mit John passieren soll. Also die Ermittler sind jetzt mit so viel konkreten Details ausgestattet, dass sie klar von Twitchell als Täter ausgehen können. Bizarrer geht's nicht. Alle Ermittler sagen im Nachgang, sowas haben sie überhaupt noch nie erlebt, dass es diese Kombination von Fiction zu Reality gibt und das überhaupt erstmal zusammenzukriegen im eigenen Kopf hat schon ein bisschen Hirnarbeit bedeutet. Und die Parallelen zu Dexter liegen auch auf der Hand. Die Garage wird jetzt nicht nur von normalen Beamten, sage ich mal, sondern von Forensikern untersucht. Und diese Garage, die ein Killroom ist, ist voll ausgestattet mit echten Waffen, voller Spuren. Da sind Kaufbelege für Waffen drin. Also riesige Mengen an Blut überall, kann man später dann ja nachweisen mit diesem Lichtverfahren. Und dieses Blut wird untersucht und dieses Blut gehört zu John.
Luminol, ne?
Luminol heißt das, genau.
Mit Fit angereichert, wie wir gelernt haben.
Ja.
In Deutschland zumindest.
Ja. Also die Polizei hat jetzt einen Haufen Zeug, einen Haufen Beweismittel, alles Mögliche, puzzelt jetzt tagelang alles haarklein zusammen. Anhand dieser Texte, dieser vielen, vielen Texte und sehr konkreten Texte, E-Mails kann belegen, dass John die E-Mails nie geschrieben hat. Das war Mark Twitchell, der Dexter-Fan, Regisseur, Wannabe-Serienkiller. So. Mhm. An Halloween, Freitag, dem 31. Oktober 2008, 27 Tage nach der ersten Attacke auf Gilles Tétriault, wird Mark Twitchell im Haus seiner Eltern im Keller verhaftet, wo er gerade Kostüme bastelt.
Was hatten wir nochmal, wer uns unseren Podcast in 3 Wochen durchgehört hat? Was macht der nochmal? Kostüme?
Gewandmeister.
Musste ich auch. Ein Gewandmeister wird er.
Gib uns genau vor dieser Folge.
Verdächtig.
Okay. Herr Gewandmeister.
Gibt es Zufälle, Georg?
Abwarten.
Abwarten.
Ob er sich nochmal meldet.
Ja, Gilles Tétriault hat sich, Entschuldigung, jetzt fehlt noch die Leiche, ne? Wir haben ja Johns Leiche nicht. Und das finden die Ermittler, die finden auch, da fehlt deutlich die Leiche. Das macht es nämlich für die Anklage auch nochmal ein bisschen griffiger, ne?
Ja.
Des real getöteten, wohl auch real getöteten zweiten Opfers, das ja laut Skript schon beschrieben ist, dass es tot ist. Und zwar so detailliert beschrieben, dass es nämlich nicht nur getötet wird, erschlagen und erstochen, sondern auch auseinandergenommen und in die Kanalisation versenkt.
Oh nein, ich sag nicht, dass er das wirklich gemacht hat.
Gut, also laut Skript, ne, die lesen dieses Skript von diesem House of Cards-Ding. Laut Skript konnte ja lesen, die ein Opfer am 3. Oktober entkommen. Das steht auch in diesen Serial-Killer-Tagebüchern. Das schreibt er da einfach rein. So, und das lesen die jetzt. Das ist unschlau. Ne? Also denkt die Polizei jetzt, warte mal, da gab es vorher schon jemanden, den müssen wir finden. Das wäre jetzt gut. Das passt ja auch zur Aussage der Nachbarn, die gesagt haben, sie haben da so einen Hilfeschreienden und einen Schreck gekriegt. Und jetzt wird via Print, Radio, Fernsehen mit einem Bild der Hockeymaske nach dem Mann gesucht, der Mark Twitchell entkommen konnte. Öffentlich. Tétriault wird darauf aufmerksam gemacht, am 2.11., dass ein Zeitungsartikel mit der Maske da veröffentlicht ist und dass der Mensch gesucht wird, dringend in einer Mordangelegenheit, der ihm offenbar entkommen konnte. Und am 2. November 2008 entschließt sich Gilles Tétriault, sich bei der Polizei zu melden und seine Aussage zu machen. Das ist eine sehr lange Aussage, die er macht. Die er komplett, das komplette Interview hat er transkribiert, auch in diesem Buch. Aufgeschrieben, was er sagt, reicht für eine Anklage. Das passt 1:1 auch zu diesem jetzt mittlerweile Perfekt. Interessantesten Beweis, nämlich zu diesen SK Serial Killer Diaries.
Moment, ich dachte, wir haben DNA-Spuren in der von ihm gemieteten Garage.
Auch das, aber die Untersuchungen gehen eigentlich jetzt, Georg, erst richtig los. Ne?
Mal also, ganz kurze Frage an dich. Du bist ja selber auch Fan von True Crimes. Wo genau wird irgendwas vom Indiz zum Beweis? Wir unterscheiden ja zwischen Indizien und Beweisen im Englischen. Wenn ihr euch englische True Crime-Dokus auch gerne anschaut oder anhört, weiß ich nicht, wie viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen das tun. Da wird oft von sogenanntem Circumstantial Evidence gesprochen. Und das ist das, was wir im Deutschen als Indizien bezeichnen. Sowas wie DNA bezeichnet man meistens als Beweis, obwohl es streng genommen noch nicht beweist, dass eine Person an einem bestimmten Ort von einer bestimmten anderen Person zum Beispiel umgebracht wurde. Da gibt es noch ein paar andere Probleme mit DNA. Man sagt ja immer, das ist 1 Milliarde zu 1, 10 Milliarden zu 1 sicher. Das ist so nicht ganz richtig, kommen wir auch noch mal ein andermal drauf. Aber ich frage mich halt zum Beispiel sowas wie, die waren verabredet miteinander, ist kein Beweis für irgendwas erstmal. Auch dass jemand, aber dann, wo geht's weiter? Jemand war bei dir zu Hause, jemand ist bei dir im Haus ermordet worden. Ab wann wird was von einem Indiz zu einem Beweis?
Die Beweiskette, Kette sagt schon, würde ich immer sagen, wenn die sich verdichtet. Das heißt, wenn ich eine Quantifizierung von Dingen habe, Dinge passieren gleichzeitig.
Ja.
Das heißt, über die Ermittlung kriege ich raus, es gibt immer 19.05 Uhr, passiert immer dieses und das passiert, weiß ich nicht, an den Stellen, die er dort zum Beispiel in diesem Roman beschrieben hat. Oder ne, die Menge der Beweise oder die Menge der, wie sagt man denn, Hinweise macht es sicherlich auch.
Ich habe parallel mal gegoogelt.
Sehr gerne.
Lese, der Unterschied zwischen Beweisen und Indizien ist, dass Beweise die Tat unmittelbar belegen, ja, während Indizien nur auf die Tat schließen lassen. Okay, wir sind bei der Tat selber, also der Beweis für eine Tat, aber das,
ja,
Beweis für eine Tat ist ja noch nicht zwingend ein Beweis für einen Täter. Und dann muss man halt sagen, man kann immer sehr, sehr spitzfindig werden, wenn es darum geht, beweist das denn ohne jeden Zweifel, dass Person, genau, A Person B tatsächlich getötet hat?
Zum Absolut, Beispiel in dem und das Fall. Muss man ja auch. Ne? Und es gibt ja auch genug Gerichtsverhandlungen, die wir schon kennen und gesehen haben, die reine Indizienprozesse sind, wo man das Gefühl hat, hier werden Beweise verhandelt. Mhm. Ja, also so, wo es vor Gericht dann eigentlich um die Wurst geht. Also Gilles Tétriault macht jetzt, ne, frisch geschieden, neu in Edmonton, hat diese Tortur dahinter sich, liefert mit seiner Aussage viele wichtige Details, die er nicht kennen kann, zum Beispiel, mhm, ne, die 1:1 so in diesen SK-Confessions drinstehen. Also deckungsgleiche Handlungsabläufe, was, mhm, die außergewöhnlich sind. Also das bringt denen die eine ganz großen Schritt weiter. Johns Leiche wird, das ist natürlich das Beweisstück Nummer 1, ne, was man finden muss, wird nach wie vor gesucht. Laut Drehbuch, laut diesen SK Confessions und diesem Drehbuch soll er in Abwasserkanälen sein. Die suchen die auch ab. Die suchen alle Abwasserkanäle. Also die Polizei ist schon auf Zack, ne, und die gucken sich alles an, finden nichts. Der verhaftete Twitchell in Untersuchungshaft schweigt sich aus. Der sagt erstmal nichts. Es ist der 5. November. Detective Dale Johnson, bewaffnet mit, hat er permanent dabei, schon wie die Bibel, mit diesen SK-Confessions, untersucht die Ghoulies in der Nähe von Twitchells Elternhaus, weil in diesen SK-Confessions drin steht, Leiche ist im Ghoulie. Irgendwo, mhm, zerlegt. Ja.
Der Name ist schon ein bisschen catchy, ne? SK-Confessions.
Mhm. Ist auch alles ein bisschen, also es weht einen auch immer so eine ziemliche Eitelkeit an. Also
er ist aber, glaube ich, auch der Punkt, ne, dass er Filmemacher ist oder sich, ja, als Filmemacher sieht und deswegen halt auch so einen Namen gewählt hat, der genauso gut irgendeine Netflix-Serie sein könnte, ne?
Ja, und jetzt spitzt es sich auch relativ schnell zu. Ich gebe euch mal die Bullet Points des, was jetzt passiert. Am 21. November werden in die Untersuchungshaft Twitchell die Scheidungspapiere seitens seiner Frau zugestellt. Er ist noch in Untersuchungshaft, weil seine Frau sagt, jetzt reicht's. Am 3. Dezember plädiert Twitchells Anwalt in einem Gerichtssaal in Edmonton auf nicht schuldig.
Mhm.
20. August 2009. Der Staatsanwalt Lawrence Van Dyke stellt einen Antrag, der nicht oft gestellt wird, nämlich auf direkte Anklage gegen Mark Twitchell und überspringt die Vorverhandlung.
Okay.
Das ist so dicht, sagt er. Jetzt haben wir es ja mit dem Commonwealth zu tun und das Büro der Krone der Englischen äußert sich nicht mehr auf Nachfragen momentan, warum die den Antrag eingereicht haben. Presse, Medien sind vor Ort. Es wird spekuliert.
Moment, also ich meine Commonwealth und Kanada ist doch unabhängig von England.
In der Rechtsprechung anscheinend nicht. Also in diesen Gerichtspapieren liest du immer the Crown against.
Okay.
Also es ist sehr spannend.
Wie aus?
Ja. Also am 4. September können die Staatsanwälte, the Crown Staatsanwälte, ihren Antrag auf direkte Anklage durchsetzen. Und damit hat Twitchell sein Recht auch auf vorläufige Anhörung verwirkt. Es kommt der 9. September. Detective Bill Clark, den kennen wir schon, der hat sehr gut verhört in der ersten Phase, sehr lange. Und Detective Brad Mandrusiak besuchen Twitchell in der Untersuchungshaft und versuchen Twitchell davon zu überzeugen, den Fundort von Johns Leiche preiszugeben. Tut er nicht. Am 18. September verweigert ein Richter den Medien den Zugang zu einer Reihe von Durchsuchungsbefehlen, wo Beweise gesammelt werden und so weiter. Es gibt jetzt vom stellvertretenden Vorsitzenden, das ist der Richter James Wheatley, ebenfalls ein generelles Veröffentlichungsverbot für Informationen, weil das ansonsten den Prozess crashen kann und die Jury beeinflusst. Deshalb wird jetzt hier die Kiste richtig zugemacht.
Auch so absurd, ne? In Zeiten des Internets und so.
Total.
Ne? England macht es allgemein immer noch sehr, sehr häufig, aber es ist irgendwie, es fühlt sich so wie gegen Windmühlen kämpfen an.
Ja, am 3. Juni 2010 kriegen jetzt plötzlich die Detectives einen Anruf aus der Strafanstalt, wo Twitchell in Untersuchungshaft sitzt, und er sagt, können wir uns bitte treffen?
Okay.
Und was heißt treffen? Er muss ja dann bleiben, wo er ist. Könnt ihr bitte kommen, wird er gesagt haben. Und er sagt, ja, können gerne kommen, aber bitte ohne den Clark, den will er nicht dabei haben. Also kommt nur Detective Mandrusiak, trifft sich mit Twitchell und seinem Anwalt, und Twitchell gibt jetzt Mandrusiak, dem Kommissar, ein Stück Papier, auf dem steht der Verbleib von John A.'s sterblichen Überresten und eine Wegbeschreibung. Mandrusiak geht hin, also untersucht den Ort.
Das ist dumm von ihm eigentlich, ne?
Bitte?
Ich dachte, das ist eigentlich dumm von ihm, weil sein Anwalt plädiert ja auf nicht schuldig. Und die haben keine Leiche. Bisher haben sie einen, der verschwunden ist, und ein tolles Drehbuch. Solange noch niemand beweisen kann, dass der überhaupt tot ist, geschweige denn die Leiche gefunden ist, hat er noch ganz gute Chancen, zumindest mal irgendwie sich auf einen Deal einzulassen mit der Staatsanwaltschaft.
Ich habe mich gefragt, Georg, das war jetzt zwischen 18. September 9 und 3. Juni 10 ein bisschen wenig los, war dem langweilig vielleicht?
Ich kann mir das so vorstellen. Es ist einfach so, der hat diesen Fundort, diesen fiktiven Fundort der Leiche einfach mit Kameras schon ausgestattet. Der ist ja Künstler, Kamerakünstler, und der dreht aus dieser ganzen Geschichte, auch was ihm passiert, dreht er eben einen Film.
Der Witz ist, Jochen, das wird er ganz zum Schluss nochmal sagen. Da kommen wir nochmal drauf, merkt ihr das bloß.
Oh.
Da passiert es so nicht, denn die finden
nix.
Johns Überreste an diesem Ort.
Also meine Begründung, warum er das preisgegeben hat, ist einfach die Aufmerksamkeit.
Ja.
Er mag es irgendwie Kontrolle zu haben über diese Situation. Genau. Jetzt sitzt er halt da, die lassen ihn da schmoren. Dauert noch, bis es ein Urteil gibt, aber raus kommt er auch nicht. Und dann denkt er sich, na gut, über kurze Lagen finden sie ihn vielleicht, aber so kann ich es kontrollieren und so bin ich wieder im Gespräch.
Ja, es wird auch noch eine Menge weiter vorher kombiniert, untersucht. Ne? Es dauert auch alles seine Zeit. Am 4. Juni wird John Altinges Leiche geboren, in der Nähe übrigens von Twitchells Elternhaus. Am 16. März 2011 beginnt der Mordprozess gegen Twitchell. Am 1. April im Rahmen dieses Prozesses 2011 sagt Gilles Tétriault ausführlich aus. Am 12. April 2011 wird Twitchell wegen Mordes ersten Grades zur Höchststrafe verurteilt. Es ist lebenslang. 25 Jahre sind es in Kanada. Das wichtigste Beweisstück, wird später gesagt, das während des Prozesses vorgelegt wird, sind tatsächlich diese SK Confessions, dieses Dokument, in dem er die gesamte Tat detailliert dargelegt hat. Wir haben natürlich riesen Aufmerksamkeit, internationaler Prozess. Ne? Da will jeder natürlich auch nochmal berichten. Selbst seine eigene Familie und seine Freunde stehen auf der Seite der Staatsanwaltschaft. Also die sind natürlich auch völlig erledigt. Am 9. Mai legt er nochmal Berufung ein. Am 17. Juni, am 13. November wird die Polizei nochmal mit Beweismitteln konfrontiert. Am 15. Februar sagt der Richter von Alberta, dass Twitchell seine Berufung zurückgezogen hat, und lässt das entsprechend mitteilen. Also ohne Chance auf weitere Berufung sitzt Twitchell, heute 44-jährig, im Saskatchewan Federal Penitentiary seine lebenslange Haftstrafe ab. Das ist eine Einrichtung mittlerer Sicherheitsstufe. Sein Fall hat zwei Sachbücher inspiriert. Das erste ist The Devil's Cinema. The Untold Story Behind Mark Twitchells Kill Room. Das hat Steve Lil Wen geschrieben. Das ist ein Journalist, mit dem er Briefkontakt hatte und mit dem er sich ausgetauscht hat. Das andere Buch ist The One Who Got Away, Escape from the Kill Room von Gilles Tétriault, seinem beabsichtigten Opfer, das er nicht töten konnte. Was vielleicht noch mal so zum Schluss ein Licht auf ihn wirft. Im Prozess, sagt er, war ich nicht. Ne? Zuerst, ich war das nicht gemacht. Später sagt er dann, auch als schon die Leiche gefunden ist, die sterblichen Überreste, das ist schon, ich wollte nur Werbung für meinen neuen Film machen.
Alter.
Diese Briefe, mit die er sich schreibt, mit diesem Journalisten, der das Buch über ihn verfasst, was übrigens auch ganz interessant zu lesen ist, der versucht so dahinter zu kommen, warum? Also was ist der Grund? Was ist das Motiv für diesen Mord? Warum hat er das gemacht? Ne? So, warum hat es nicht gereicht, so ein Drehbuch zu schreiben? Dem schreibt er dann, ich bin der einzigartigste Mensch der Welt. Es gibt keine Begründung. Also das, was du eben auch schon sagst, Georg, dieses Aufmerksamkeitsding, ne? Ich bin so wahnsinnig besonders und ja.
Geiler Fall. Die eine Sache fehlt ja tatsächlich, hast du am Anfang gesagt, so man kriegt so aus von seinen frühen Jahren nichts so mit, ne? Wo man sucht jetzt vielleicht so, ey, was war da los? Oder ist man einfach so drauf? Oder das würde mich jetzt mal interessieren, gibt nur keine Infos dazu, ne? Was ist so früher mal passiert?
Also ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht auch eine Auflage ist, das Ding nicht so fett zu machen. Also normalerweise wäre das ein Fall, wo man sagen würde, würde sich für Netflix ja total anbieten.
Ich habe Dokus dazu auf jeden Fall gesehen. Ja, CBS, ich kann mich an die Bilder erinnern und den Typen, der berichtet, wie er an dieser Garage halt angegriffen wurde und ein Pärchen ihn gesehen hat. Weiß nicht mehr genau, kann sein, dass es CBS war?
Ja, CBS.
Kann sein, dass 48 Hours? Ist das CBS?
Das kann sein. Von CBS habe ich CBS News.
Okay, Newsberichte bestimmt auch.
The Dexter Killer heißt ein Video. Dann gibt es noch ein muss ich jetzt nochmal selber nachgucken. True Crime Canada, Inside the Mark Twitchell Case. 48 Hours oder so, kann das sein?
Ja, genau, habe ich gehört. 48 Hours macht auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, englischsprachig extrem viele Kriminalfälle, die ihr auf YouTube die Folgen in voller Länge schauen könnt. Und eine relativ gute, es ist US-Fernsehen, das heißt, es ist immer so ein bisschen reißerisch und irgendwie konfrontativ. Also nicht jedem gefällt diese Art von Dokumentationsstil, aber die sind auf jeden Fall ohne ein Abo, ohne Streamingdienst und so weiter, sind sehr, sehr viele volle Fälle und Folgen verfügbar im Internet, auf YouTube einfach.
Ja, das ist ein toller Tipp. Tétriault übrigens, sein erstes Opfer, das weg konnte, hat 2009 schon eine neue Liebe gefunden. Übrigens auch wieder über diese Dating-App.
Über Plenty of Fish immer noch.
Ja, der hat gesagt, so, warum sollte er aufhören? Irgendwie, überall sind Idioten und hat eine nette Frau.
Hat er recht.
Hat er recht. Hat einen Sohn bekommen, also die haben sich zwar getrennt, aber auch im Guten so, ne, er ist jetzt irgendwie mit seinem Sohn allein sozusagen, also sein Sohn ist bei ihm aufgewachsen und hat im Oktober 2015 dann das Buch geschrieben. Sehr, sehr stark durch die Presse gegangen, er ist ganz oft interviewt worden, da gibt es auch noch einiges an.
Das können wir ja schon alleine deshalb empfehlen, weil ein Teil des Geldes dem Opfer zugutekommt, ne? Also nicht dem Getöteten, aber trotzdem auch Opfer.
Ja.
Das wird ja auch etwas sein, was einen das ganze Leben lang begleitet.
Absolut.
Übrigens zur Timeline des Online-Datings, ne? Ich habe gerade mal nachgedacht, das erste Mal, dass ich mit Online-Dating aktiv in Berührung gekommen bin, dass also selber online gedatet habe, war frühe 2000er.
Mhm.
Also da ging das schon los, dass das selbst in Deutschland, Friendscout, glaube ich, hieß die eine Seite, die es gab und so ein paar andere, dieses Plenty of Fish und wie die ganzen amerikanischen Seiten heißen, gab es hier, glaube ich, entweder nicht oder das haben wir zumindest nicht in meinem Freundes- und Bekanntenkreis genutzt, aber so frühe 2001, 2002.
Ja.
Die Apps gab es halt noch nicht. Ne?
Genau.
Und Fotos war auch noch eher, also gab es, aber noch lange nicht so sehr wie heute, wo das ja quasi mehr oder weniger Pflicht ist bei den Dating-Apps, dass du quasi ein Foto hochlädst oder mehrere Fotos hochlädst.
Also liebe Kinder, wenn ihr euch anhört, wie wir alten Leute von früher reden, damals baute sich ein Foto über die FÜ-Verbindung manchmal sehr langsam auf. Das bedeutete auch manchmal, das Grauen baute sich sehr langsam auf.
Und du hattest auch teilweise Fotos, die, im Querformat hochgeladen waren, weil die Leute halt einfach nicht gewohnt waren mit dir. Muss halt überlegen, es gab Handykameras noch nicht.
Nee.
Oder zumindest nicht in dem Maße. Nee, ich glaube, die gab es wirklich noch nicht früher, ganz frühe 2000er.
Musstet ihr nicht diese Apps immer alles bei Giga hier über diese Mavica-Geschichte und dann erstmal wieder in den Rechner
und so. Genau, Digitalkamera oder Webcam halt. Und wenn du mit einer Digitalkamera das Foto schräg gemacht hattest, war es halt gedreht. Und wenn du nicht zumindest Ahnung von Bildbearbeitungsprogrammen hattest, hattest du halt ein JPEG, wo dein Bild auf der Seite stand.
Genau.
Und ich kann mich noch an Dating-Profile erinnern, wo die Ladies halt so auf der Seite
lagen.
Sehen wir.
Und das Dill
Lagen
nicht im Liegen angucken.
Ist irre, wenn ich mir jetzt überlege, das ist halt über 20, aber der Fall ja quasi fing ja auch vor knapp 20 Jahren an.
2008.
Oder 2008, ja gut, nicht ganz so lange.
Die Pläne hat er vorher geschmiedet, die Bücher geschmiedet.
Wahrscheinlich, ne?
Ja, ich meine, ne, es wird, glaube ich, auch keiner plötzlich mit 33 oder so oder 29 wird er plötzlich zu einem, der so eine Ideen hat.
Nee, die Frage ist halt nur, ob er vorbestraft war wegen Gewalttaten und das nicht rausgekommen ist wegen Kanada.
Es gibt auch Leute, die sagen, warum ist denn der zurück nach Kanada, weil da irgendwie, wenn er was vorhat, die Strafen milder sind. Ne? Es gibt da eine Menge Spekulationen, was da so seine Ideen sein könnten.
Gut, wenn ich die Wahl hätte, wäre ich auf jeden Fall lieber in Kanada vor einem Gericht als in den USA.
Ja.
Liebe Alice, vielen Dank für den coolen Fall.
Voller Fall.
Wir sollten vielleicht nochmal Steady erwähnen. Du hast eben gesagt, wie viel sind da jetzt mittlerweile drauf?
284.
284. Machen wir die 300 voll bis zur nächsten Folge, würde ich mal sagen.
Ja, und die sind so nette Leute.
Ja.
Herrlich. Mega, danke.
Ihr unterstützt ganz das Projekt. Ihr unterstützt Alice in der Recherche. Das ist immer so, du hast, glaube ich, zu jedem Fall immer mehrere hundert Seiten. Es ist auf alle Fälle ziemlich viel. Und bei Steady veröffentlichst du auch immer Abend den Arbeitsplatz. Genau, deinen Arbeitsplatz veröffentlichst du. Du machst immer Fotos von jedem Fall. Immer unterschiedliche Fotos. Das ist immer sehr geil zu sehen. Und die
Steadys. Du musst doch immer, sagst du manchmal so, deinen Arbeitsplatz bereinigen von dieser schlechten Energie, ne?
Voll. Also ich
weißt du, was wir mal machen könnten? Bei diesen Sachen, die gar nicht in Gefahr laufen, dann schlechte Energie zu werden, unter den Steadys mal, wenn irgendwie so ein Buch aussortiert wird, sowas zu verlosen.
Das ist auch eine gute Idee. Mhm. Weil ich habe so ein paar Dinge, habe ich hier noch im Regal. Dann machen wir mal einen Quiz nächstes Mal.
Ja.
Müssen wir uns mal ein Mega-Rätsel ausdenken.
Ihr könnt Steady werden. Ja. steadyhq.com/vorn ist nämlich die Webseite, ist auch hier in den Shownotes nochmal aufgeführt unter dem Podcast. Also da findet man uns und ihr kriegt den Podcast meistens, nicht immer muss man sagen, meistens auch früher. Wir gucken, dass wir das immer früher veröffentlichen. Dann dementsprechend auch werbefrei, falls wir Werbung haben. Also auch da gibt es einen Vorteil. Und ihr habt natürlich ein super, super gutes Gewissen, weil ihr Alice in der Recherche und in ihrer Arbeitszeit unterstützt und das Projekt somit,
Und trägt. Alice, ich schicke dir direkt, damit ich es nicht vergesse, den Link zur Website von 48 Hours, zum YouTube-Kanal. Für diejenigen, die jetzt interessiert, packen wir in die Shownotes. Das ist auch was zum Binge-Watchen und, stundenlang volle Episoden und Kriminalfällen gucken.
Perfekt.
Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne?
Macht's gut.
Danke, Alice. Tschüss.
Gerne, tschüss.